Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Ein freies Netz, in dem jeder seine Meinung sagen kann, ohne staatliche oder kommerzielle Eingriffe. So lautete die ideologisch geprägte Vision fürs junge Internet in den 90er Jahren.
Aber wenn man genauer hinguckt, scheint heute nicht mehr viel übrig davon zu sein. Von der Überwachung mal ganz abgesehen, der Kommerz im Netz nimmt stetig zu und das Recht der freien Rede gipfelt immer häufig in Hasstiraden. Gefährdet das letztendlich die demokratische gesellschaftliche Teilhabe? Darüber reden wir heute in dieser Breitbandsendung mit Markus Richter.
Und Vera Linz am Mikrofon, herzlich willkommen. Außerdem schauen wir uns die Propagandamethoden der Terrororganisation Islamischer Staat an. Die Gruppierung nutzt Ästhetik und Methoden westlicher Netz- und Popkultur für ihre Botschaften.
Bereitet der Westen also quasi den Boden für die perfekte Propaganda? Wir stellen außerdem eine Iranerin vor, die mit dem Mittel des Selfies, einem fotografischen Selbstporträt, gegen den Zwang kämpft, sich hinter Kopftüchern verstecken zu müssen.
Ja, und die Netzmusik kommt heute aus Russland, Australien und den USA. Zum Beispiel von Kelly Mason. Ihr neues Remix-Album bedient sich unter anderem an der Titelmelodie der Fantasy-Serie Game of Thrones. Wir hören Into the Night.
Lost, what felt like it all in a game. Every man I've measured died to hurt me before I could ever feel safe. Great for our union, would you die to and be abusing? Unsure intentions, are you using? The confusing, what are you choosing? Saw me as a queen, but wary of the greed. Would I be what you need? Would it lead to more defeat? Would I just be a notch on your brave means? And I saw love in your eyes, felt the power in between my thighs. A stallion, a dark knight, never lie.
Topic.
Wir erschaffen eine Welt, die alle betreten können, ohne Bevorzugung oder Vorurteil bezüglich Wohlstand und Herkunft.
Wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind.
So steht es in der Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, veröffentlicht vom Künstler und Bürgerrechtler John Perry Barlow. Sein Text aus dem Jahr 1996 liest sich heute wie ein Stück aus einem Science-Fiction-Roman.
Die Vision, das Internet müsse frei sein und dürfe nicht von außenstehenden Kräften regiert werden. Viel ist von dieser Utopie nicht übrig geblieben. Das zeigen schon die Schlagzeilen dieser Woche. EU-Digitalkommissar Günther Oettinger prüft eine Urheberrechtsabgabe auf die Nutzung von Inhalten im Netz, lautet eine.
Und sogar YouTube, eine Plattform, die immer frei war, erwägt ein Bezahlmodell. Und so gut wie jede Zeitung schottet mit einem Premium-Teil einen Teil seines Angebots gegen Nichtzahler ab. Jan Rehm über das Ende der Kostenloskultur im Netz.
Supergeil. So viel Mediengenuss, alles nur ein paar Klicks entfernt. Den Anfang machte Apple mit dem iTunes Music Store. Dem folgten weitere legale Download-Plattformen, erst die für Musik, bald die für Hörspiele und Hörbücher. Noch ein paar Jahre später bevölkerten dann Musikstreaming-Dienste das Internet. Die nächste und vorerst jüngste Evolutionsstufe legalen Musikgenusses.
Schau nur, was du schauen willst.
Seit einigen Jahren versuchen auch Film- und Serienstreaming-Dienste ihr Glück. Der Einzelabruf gegen bare Münze. Aber der Erfolg ließ auf sich warten. Kein Wunder, der Film online ohne physisches Medium sollte ein Vielfaches von dem kosten, was die Videothek um die Ecke aufruft. Wenn aber illegale Angebote genauso leicht erreichbar sind und obendrein nichts kosten, warum dann überhaupt zahlen, sich von Kopierschutzmaßnahmen gängeln lassen? Das erkannten auch die Anbieter. Seit einigen Monaten nun drängen Pauschalangebote à la Amazon Prime oder Netflix auf den Markt. Für relativ schmales Geld gibt es dort Serien und Filme im Überfluss. Einen anderen Weg gehen mediale Neugründungen im Netz. Wie die crowdgefundeten Magazine Substanz und Krautreporter. Die wollen von Abos und Leseclub-Mitgliedschaften leben, abhängig nur noch vom Konsumenten, erklärt Krautreportermacher Alexander von Streit.
Wenn uns unsere Mitglieder finanzieren, sind wir unabhängig von Verlagsinteressen, unabhängig von Werbekunden, die wir nicht brauchen.
Außerdem versuchen es diverse Medienhäuser auch mit Bezahlschranken, den Paywalls. Dafür gibt es mal Zusatzinhalte, mal überhaupt den Text zu sehen. Der Haken: jedes Medium hat seinen eigenen Zugang, sein eigenes Bezahlmodell. Doch Abhilfe ist in Sicht. Verlagsübergreifende Artikel-Download-Läden wie Blendle. Das holländische Startup sammelte dieser Tage ein paar Millionen an Investorengeldern ein. Wenn dann der digitale Kiosk irgendwann fertig ist, soll man Texte per Klick kaufen können. Für ein paar Cent, egal aus welcher Quelle.
Immer weniger Inhalte sind kostenlos zu haben im Netz. Was macht das mit dem Internet? Gefährdet die Kommerzialisierung die demokratische Teilhabe? Oder ist es ein ganz normaler Prozess, dass Angebote eingepreist werden, genauso wie in der analogen Welt auch?
Immerhin jahrelang wurde die Content-Industrie dafür kritisiert, dass ihre Produkte nicht einfach und günstig im Netz zur Verfügung stehen. Jetzt erlauben Dienste wie Spotify oder Netflix die legale, einfache Nutzung von Inhalten.
Da könnte man ja fast denken, das Argument, dass illegale Downloads vor allem durch fehlende zeitgemäße Angebote verursacht werden, scheint damit hinfällig, weil vieles heute ja legal abgerufen werden kann. Aber die Frage ist, ist das wirklich so?
Darüber haben wir mit Leonard Dobusch gesprochen. Er ist Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Freien Universität Berlin. Und als erstes haben wir ihn gefragt, ob die Content-Industrie eigentlich ihre Hausaufgaben nun gemacht hat.
Also das sehe ich eigentlich nicht so. Weil heute müsste ich, wenn ich einen umfassenden Zugang haben will zu Videos beispielsweise, mich bei 5 Plattformen parallel registrieren. Und das macht niemand und das kann man sich auch nicht mehr leisten und das ist auch nicht verhältnismäßig. Also ich würde so sagen, der Longtail, das große Versprechen des Internets und der digitalen Plattformen, dass man wirklich eben das gesamte Angebot at your fingertips, also wirklich mit einem Klick erreichbar hat, das wird derzeit zumindest im Videobereich nicht eingehalten. Bei Spotify, im Musikbereich, glaube ich, ist es anders. Und da sieht man ja auch, dass da die illegale Nutzung extrem zurückgegangen ist, seitdem ich bei iTunes und bei Spotify wirklich eigentlich alles bekomme, was ich haben möchte.
Die Kritik an solchen Diensten ist ja auf der anderen Seite wiederum, die sind noch zu billig, die Künstler bekommen noch zu wenig oder damit verschwinden kulturelle Inhalte hinter Bezahlschranken. Wer finanziell sehr schwach da steht, hat keinen Zugriff auf Kulturgüter. Können Sie diese Kritikpunkte nachvollziehen?
Das sind jetzt ja zwei Kritikpunkte. Und den ersten Teil der Kritik, also das Kunstschaffende, dann am Ende beim Streaming zu wenig bekommen, den kann ich zumindest teilweise nachvollziehen. Man hat eigentlich die letzten 10 Jahre immer erklärt, die Kunstschaffenden, die bekommen kein Geld, weil die Leute so viel raubkopieren. Jetzt sieht man, die Leute bezahlen für Spotify 10 Euro im Monat. Das ist mehr, als sie früher ausgegeben haben im Jahr für Musik im Durchschnitt. Also selbst irgendwie Leute, die viele CDs gekauft haben, die haben nicht im Jahr so schnell 120 Euro ausgegeben. Gleichzeitig heißt es aber, es kommt immer noch sehr wenig bei den Kunstschaffenden an. Und damit wird wieder deutlich, was eigentlich auch immer ein Konflikt war, nämlich der Konflikt zwischen Rechteverwertern und Kunstschaffenden. Und der rückt jetzt einfach wieder stärker ins Zentrum. Was die Exklusion durch Bezahlschranken betrifft, da würde ich sagen, es war natürlich schon immer so, dass es schwierig war, umfassenden Zugang zu kultureller Teilhabe zu gewähren und zu organisieren. Dafür gab es aber sowas, das waren Bibliotheken beispielsweise. Und da sehen wir schon immer noch große Probleme, dass eigentlich das, was in der Bibliothek, in der analogen Bibliothek einfach möglich war, nämlich auch umfassenden Zugang zu einem breiten Repertoire, dass das online in den Bibliotheken extrem schwer gemacht wird.
Nehmen wir mal an, dass sich Bezahlschranken, also eine Art durchkommerzialisiertes Netz für urheberrechtlich geschützte Güter, durchsetzen wird. Was für Auswirkungen wird das auf den kostenlosen Teil haben? Also für Blogger, auf Musiker, YouTuber, die ihre Inhalte kostenlos, vielleicht sogar unter Creative Commons Lizenz ins Netz stellen. Wird es eine Art Untergrundnetz geben oder gibt es da eine friedliche, gleichberechtigte Koexistenz?
Ich glaube wirklich, dass das Spannende sein könnte, je stärker sich wirklich Bezahlschranken durchsetzen für manche kommerzielle Angebote, desto attraktiver werden Angebote unter alternativen Lizenzformen werden. Einfach weil etwas, was unter Creative Commons Lizenz beispielsweise veröffentlicht ist, einfach sich besser eignet, um in sozialen Netzwerken geteilt zu werden, um auf Blogs gefeatured zu werden, um verlinkt, um weitergegeben zu werden.
Aber wird das dann letztlich dazu führen, dass sich eine von diesen beiden Formen irgendwann in einem so eine Art finalen Endkampf der Verwertungsrechte durchsetzen wird? Oder ist es so wie immer, dass man sozusagen das Internet, dass es wie bei allen gesellschaftlichen Visionen ist, es gibt eine Utopie und eine Umsetzung, die immer nur einen Teil davon enthält. Das heißt, es wird dann so eine Mischform.
Also es gibt sicher meiner Meinung nach hybride Lösungen, es wird ein Nebeneinander geben und in manchen Bereichen werden sich die offenen Ansätze durchsetzen, in anderen werden sie komplett untergehen. Aber das kann man ja jetzt auch schon beobachten. Also es gibt kein Geschäftsmodell Enzyklopädie mehr. Das ist tot. Ja, da hat sich wirklich das freie Modell Wikipedia durchgesetzt und man kann mit Enzyklopädien kein Geld mehr verdienen. Umgekehrt halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass sich auch ein mit Crowdfunding finanziertes Blockbuster-System auf offener Lizenzbasis entwickelt im Filmbereich. Das ist etwas, das wird weiterhin in der Hand von wenigen großen Unterhaltungskonzernen bleiben. Ich würde sagen, Crowdfunding ist eine Art von Finanzierung, die mit offenen Lizenzen kompatibler ist, weil ich muss zuerst das Geld einsammeln und wenn ich das Geld habe, produziere ich es, dann kann ich es auch freigeben. Es gibt so Plattformen wie Crowdreporter, die auch genau mit solchen ähnlichen Ansätzen starten und sagen, wir stellen unsere Texte ohne Bezahlschranke ins Netz und wir werden aber unabhängig von Werbung finanziert von unseren Mitgliedern, die eben wollen, dass wir schreiben.
Weil Sie gerade das Beispiel erwähnt haben, die Crowdreporter bringen ja ein ganz anderes interessantes Problem mit, nämlich die Leute, die dort kommentieren dürfen in den Texten, das sind nur die, die vorher bezahlt haben. Und wenn sich dieses Modell durchsetzen würde, könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, dann ist also gesellschaftliche Teilhabe an der Diskussion nur noch denen möglich, die es sich leisten können. Könnte das zum Problem werden?
Ich glaube, dass sich Fragen von gesellschaftlicher Teilhabe natürlich in der digitalen Welt genauso wie in der analogen Welt weiterhin stellen werden. Und die Frage ist nur, was ist der Lösungsansatz dafür? Und überfrachtet man nicht auch freie Lizenzen und freie Lizenzmodelle damit, wenn man sagt, auch das Teilhabeproblem, das sollen sie quasi miterledigen? Also ich glaube, die Fragen von zum Beispiel Verteilung von Wohlstand und Reichtum, Verteilung von Einkommen, die wiederum Teilhabemöglichkeiten, nämlich auch in dem Maße, in dem die Einzelpersonen sie auch sich wünschen, ermöglichen, die stellen sich natürlich in der digitalen Wirtschaft, in der digitalen Gesellschaft genauso und sind da teilweise durchaus auch parallel zu Fragen von Lizenzierung und Urheberrecht.
Der designierte Kommissar für digitale Wirtschaft der EU-Kommission, Günther Oettinger, hat ja angekündigt, jetzt ein EU-weit einheitliches Vergütungsmodell für die Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke einführen zu wollen. Also unabhängig von einem konkreten Vorfall jetzt quasi, wo man nicht so genau weiß, was der Oettinger eigentlich will, wie ist es denn generell mit diesen Regeln sozusagen? Brauchen wir die national oder international? Gibt es überhaupt ein erfolgversprechendes Modell, wie die Politik das lösen kann?
Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass niemand so wirklich genau weiß, was Oettinger da gegenüber dem Handelsblatt genau gemeint hat. Also ich habe jetzt schon die verschiedensten Interpretationen und Lesarten gehört. Ich bin auch nicht sicher, ob Oettinger selbst genau weiß, was er gemeint hat. Also wenn man sich das Urheberrecht in Europa ansieht, dann ist es so, dass es zwar eine Richtlinie gibt auf europäischer Ebene, aber gerade in dem Bereich, der für das Internet sehr wichtig ist, nämlich Ausnahme- und Schrankenregelungen, also zum Beispiel, was darf ich zitieren, Privatkopie, Fragen von Bildungs- und Wissenschaftsschranken, da ist es so, dass jedes Mitgliedsland selbst entscheidet, ob sie so eine Schranke in ihr Urheberrecht einführen und dann, wie sie sie ausgestalten. Das ist natürlich ein Problem, wenn man zum Beispiel grenzüberschreitend Bibliotheken kooperieren wollen, Zugang grenzüberschreitend ermöglichen will. Und insofern, wenn es da zu einer stärkeren Harmonisierung kommt und wenn zum Beispiel solche Schrankenregelungen verpflichtend in allen Ländern eingeführt werden müssen, zum Beispiel für Bildung und Wissenschaft, dann finde ich das schon sehr begrüßenswert.
Der Organisationsforscher Leonard Dobusch von der Freien Universität Berlin über die faire Ausgestaltung und Regulierung des Netzes. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Obwohl mittlerweile selbst Smartphones ganze Orchester in Software nachstellen können, erfreut sich die sogenannte Chipmusik immer noch großer Beliebtheit. Klänge also, die aus altertümlichen Computern stammen könnten.
Ja, und auf der Seite chipmusic.org findet sich Musik, die aus alten Gameboys, C64-Computern oder zumindest von Software kommt, die so klingen. Einer der Künstler, die sich dort präsentieren, ist Groovemaster 303, dessen Track City Lights wir jetzt schon hören. We'll be right back. Beleidigungen, Unterstellungen, Verschwörungstheorien, Hass. Wer Online-Inhalte kommentieren will, wird oft gestört von sogenannten Trollen. So nennt man in der Netzsprache User, die versuchen, mit Provokationen Debatten zu torpedieren.
Und diese Trolle können eine echte Plage sein. Deshalb wird schon seit langem darüber diskutiert, wie sich die Debattenkultur im Netz verbessern lässt, enttrollen quasi. Vielleicht können ja Computerprogramme dabei helfen.
Der Programmierer Kevin McAleer hat einen Anti-Troll-Algorithmus geschaffen, der Störer identifiziert. Doch ist eine technische Lösung tatsächlich die einzig wirksame Möglichkeit, um Trollen Paroli zu bieten, um sie aus dem Raum zu nehmen und ihre Hasstiraden zu stoppen?
Darüber haben wir mit Florian Blaschke gesprochen. Er hat über das neue Anti-Troll-Programm berichtet. Er ist Redaktionsleiter online des Technikmagazins T3N. Und zuerst wollten wir von ihm wissen, wie dieser Anti-Troll-Algorithmus eigentlich so ganz genau funktioniert.
Also vereinfacht ausgedrückt zapft der Kevin McAleer, der diesen Algorithmus programmiert hat, eine Seite, in diesem Fall heißt die Seite Hacker News, über eine API an, also das ist eine Schnittstelle, und durchforstet auf dieser Seite die Kommentare und errechnet aus den Informationen, die er da bekommt, einen sogenannten Trollwert. Er weist also jedem Benutzer, der auf dieser Seite kommentiert, einen Trollwert zwischen 0% und 100% zu. Wenn ich bei 0% bin, bin ich ein sehr, sehr harmloser Kommentator. Wenn ich bei 100% bin, dann sollte ich mir Gedanken machen über das, was ich da tue.
Aber wodurch setzt sich dieser Trollwert zusammen?
Hater News sucht auf dieser Seite nach bestimmten negativen Begriffen und wertet diese Begriffe aus und fragt sich dabei zusätzlich, wie oft diese Begriffe vorkommen. Er analysiert zudem, wie oft ein Autor beispielsweise Ausrufezeichen benutzt oder Großbuchstaben, was im Netz ja ganz oft als Schreien empfunden wird. Und im Grunde genommen funktioniert das ähnlich wie bei einem Spamfilter bei E-Mails, der ja auch auf bestimmte Begriffe oder Formulierungen anspringt und dann Nachrichten aussortiert.
Man kann ja auch Ausrufezeichen setzen oder schreien oder Ähnliches tun und dabei sarkastisch sein oder ironisch. Das ist aber schwer zu erkennen. Also wie genau kann man denn einen Hater rausfiltern?
Wenn man auf Sarkasmus und ähnliche Dinge anspielt, leider gar nicht. Das ist auch was McAleer zu seinem Test, den er da gemacht hat, relativ klar und deutlich sagt. Sarkasmus lässt sich nicht erkennen, zumindest nicht von einem Algorithmus. Da braucht es dann immer noch den Menschen dahinter, der die Informationen, die einem das Tool oder der Algorithmus liefert, auswertet und analysiert und eben auch mit der menschlichen Intelligenz darüber entscheidet, ob das nun wirklich Getrolle ist, was da passiert, oder ob es Sarkasmus ist oder Ironie oder vielleicht sogar ganz simpel Humor. Das heißt, das funktioniert tatsächlich technisch leider nicht. Das ist die große Schwachstelle bei allem, was wir versuchen, über einen Algorithmus zu lösen, dass es bestimmte Zwischentöne gibt, die Maschinen einfach nicht erkennen können.
Aber wie viele Prozent nehmen diese Zwischentöne ein? Oder andersrum gefragt, angenommen, Sie würden das Programm für Ihre Seite nutzen, würden Sie das als Filter nehmen, der quasi, wie Sie es gerade schon erwähnt haben, einem Community-Redakteur vorschlägt, was Trollerei sein könnte? Oder würden Sie sich auch auf automatische Sperren durch dieses Programm einlassen?
Nein, würden wir grundsätzlich nicht tun. Als einen Hinweis darauf, wo sich bei uns auf der Seite Kommentare abspielen, die eventuell problematisch sind, könnte ich mir das sogar noch vorstellen. Wir haben zum Beispiel bei uns auf der Seite auch mal über ein Tool nachgedacht, das Kommentare erst nach einer bestimmten Aufenthaltsdauer auf einem Artikel ermöglicht, um Kurzschlusshandlungen oder Schnellschüsse so ein bisschen abzufedern. Haben uns aber auch da immer dagegen entschieden, weil wir die Leser auch nicht bevormunden wollen. Das ist natürlich das Risiko, was man damit eingeht. Ich kann mir sowas eigentlich tatsächlich nur als einen Indikator vorstellen, der aber meiner Meinung nach zumindest keine Entscheidungsbefugnis haben sollte.
Kann man damit wirklich Kommentarkultur verändern?
Ich glaube nicht daran, dass man das grundsätzlich mit Filtern oder Algorithmen verändern kann, die Kommentarkultur. Ich glaube, dass es dafür Menschen braucht, die positive Kommentarkultur vorleben und die Nutzer dafür sensibilisieren, was da so alles schiefgehen kann. Wir haben ja jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten bei einigen Diskussionen gesehen, wie schnell das abdriften kann. Ich nenne mal das Beispiel Gamergate, also diese Diskussion über Frauenfeindlichkeit in der Games-Industry. Oder auch den Artikel Meine Tage im Hass, den hat die Kollegin Andrea Diener für die FAZ geschrieben und hat beschrieben, wie sie als Moderatorin von Kommentaren auch darunter zu leiden hat, was da so alltäglich über sie abgelassen wird. Insofern glaube ich, dass es eine Debatte braucht. Es braucht Publisher und Seitenbetreiber, die ihre Nutzer dafür sensibilisieren. Und eine positive Diskussionskultur, die damit gefördert werden kann.
Jeder Algorithmus gegen Trolle lässt sich ja auch durch leichte Modifikationen auch dazu einsetzen, bestimmte Meinungsrichtungen zu unterdrücken. Sehen Sie darin eine Gefahr?
Nein, im Gegenteil. Ich glaube erstens, dass Unternehmen oder Staaten, die Zensur ausüben wollen, keine Vorlagen brauchen. Dafür sind die Entwicklungsabteilungen und die Geheimdienste viel zu gut ausgebildet. Und auf der anderen Seite lassen ja zum Beispiel auch Staaten schon selbst Trolle für sich arbeiten, um Andersdenkende zu diskreditieren oder Debatten zu unterwandern. Ich glaube, das Wichtigste aber ist das Argument, dass solche Technologien ja schon längst eingesetzt werden. Sie müssen nur mal versuchen, bei Facebook beispielsweise ein Posting zu veröffentlichen, in dem es um Pornografie geht. Dann dauert es keine 30 Minuten, bis der Beitrag offline ist und Sie eine freundliche, aber bestimmte E-Mail in Ihrem Postfach haben. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass solche Projekte wie das von McAleer, was er jetzt veröffentlicht hat und das Open Source ist, wo also der Code eingesehen werden kann und auch weiter genutzt werden kann, dass solche Projekte auch dafür geeignet sind, um Gegenmaßnahmen gegen Zensur zu entwickeln. Denn durch solchen öffentlichen Code und durch öffentliche Beispiele lernen ja Menschen, wie diese Mechanismen funktionieren. Und somit haben solche Projekte für mich auch eine aufklärerische Seite, die ganz, ganz wichtig ist.
Und wir lernen außerdem, der Mensch wird auch vorerst weiterhin gebraucht, wenn es darum geht, Trolle ins Abseits zu stellen. Das war Florian Blaschke, Redaktionsleiter online des Technikmagazins T3N. Vielen Dank für das Gespräch.
Der Film Hydro ist ein Projekt, das zeigt, was durch freie Lizenzen möglich ist. Die Macher haben aus den Unterwasseraufnahmen, die von 56 Filmemachern zur Verfügung gestellt worden sind, einen kompletten Film produziert, der jetzt auf verschiedenen Festivals läuft.
Und obwohl der Film selbst auch mit Creative Commons wirbt, ist er nicht online zu sehen, aber immerhin ist der Soundtrack, der zum größten Teil ebenfalls aus Creative Commons Musik besteht, zum Download verfügbar. Und wir hören daraus jetzt When I Dive, It Just Feels Normal von Tony Higgins.
Breitband. Medien und Meinungen.
Was wir beim Bloggen, Twittern oder sogar hier im Radiostudio tragen, ist egal, denn zum Glück sieht ja keiner, was wir anhaben. Für einen Teil des Netzes gilt jetzt aber doch eine Kleidervorschrift.
Es ist nämlich so, dass Amazon, der neue Besitzer des Livestream-Anbieters Twitch, neue Verhaltensregeln für seine User veröffentlicht hat. Und danach muss der Oberkörper komplett bedeckt sein und auch sexuell aufreizende Wäsche tragen ist ab sofort im Live-Video verboten.
Typisch amerikanische Pruderie, könnte man jetzt denken. Twitch betont aber, dass die Livestreams einfach nur für die Übertragung von Videospielen genutzt werden sollen.
Und die weiteren Meldungen dieser Woche hat unser Kollege Jochen Dreier ins Studio mitgebracht und wir versichern ihn, er ist angezogen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo. In Ungarn wollte Ministerpräsident Orbán eine Internetsteuer einführen, dagegen gab es aber große Proteste. Was steckt genau dahinter?
150 Forint, rund 49 Cent sollte ein verbrauchtes Gigabyte extra kosten. Und diese Steuer sollten die Internetanbieter an den Staat zahlen. Sie würden es aber, so die Befürchtung, an die Endkunden weitergeben. Und daraufhin gab es diese großen Proteste gegen die Regierung und die größten seit Jahren. Mehrere 10.000 Menschen gingen auf die Straße. Und dabei wurde das Smartphone zum Zeichen des Protests hell erleuchtet, wurde so von 1.000 Demonstranten mit dem Display nach oben gehalten. Und das gab natürlich beeindruckende Bilder, die um die Welt gingen und ordentlich Druck auf die Regierung ausübten.
Und die hat dann auch Mitte der Woche angekündigt, das ist jetzt alles gar nicht so wild, es gäbe ja eine Deckelung, mehr als 750 Forint, also ungefähr 2,30 Euro im Monat, soll ja keiner zahlen. Hat das dann dazu geführt, dass sich alles beruhigt?
Nee, das stoppte die Proteste gar nicht und die vor allem jungen Menschen gingen weiter auf die Straße. Und so kündigte Viktor Orban am gestrigen Freitag an, die Steuer nicht einführen zu wollen, zumindest jetzt nicht. Wörtlich sagte er, in dieser Form ist die Steuer nicht einführbar, weil die Diskussion darüber entgleist ist. Wer zwischen den Zeilen liest, merkt aber auch, er hält die Steuer nicht für das grundsätzliche Problem, sondern eben die entgleiste Diskussion. Und er möchte wohl vor allem erstmal wieder Ruhe auf der Straße. Jan-Philipp Albrecht, EU-Abgeordneter der Grünen und Experte für Netzpolitik, hofft allerdings auf nachhaltige Ergebnisse der Proteste.
Die Rücknahme der Internetsteuer ist für die Bewegung ein großer Erfolg, der jetzt hoffentlich dazu führen wird, dass Orban weiter unter Druck gerät, auch in anderen Bereichen.
Ja, wir haben ja in der Sendung schon viel über das Ende der Kostenloskultur gesprochen. Da passt die Internetsteuer ganz gut dazu.
Und auch passend dazu gibt es in Spanien jetzt ein neues Gesetz, das vor allem die Suchmaschinenbetreiber finanziell betrifft. Warum müssen die zahlen?
Ja, das Gesetz, das in Spanien Google-Gebühr genannt wird, ähnelt dem deutschen Leistungsschutzrecht, ist aber sogar noch drastischer. Und ab nächsten Jahr müssen Google und Co. eine Abgabe an Verlage und Autoren zahlen, wenn sie Auszüge von Texten als Vorschau auf ihren Seiten verwenden. Also wie bei Google News. Und wer nicht zahlt, dem drohen Geldstrafen bis zu 600.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Der US-amerikanische Journalist Jeff Jarvis nannte das Gesetz am Rande einer Veranstaltung in Madrid internetfeindlich und kurz an das Leistungsschutzrecht in Deutschland gedacht. Hier haben die meisten Verlage Google die Einwilligung erteilt, Anreißertexte ohne Gebühren verwenden zu können. Ob das also der richtige Weg für die spanische Presse ist, ist fragwürdig.
Und zum Schluss noch die Meldung, dass das Einbetten von Videos aus Plattformen wie YouTube oder Vimeo auf anderen Seiten legal ist.
Und die bescheidene kleine Frage von uns, das war bisher noch nicht geklärt?
Ja, das Einbetten von Webvideos ist jetzt rechtens. Das hat der Europäische Gerichtshof am Dienstag in einem Urteil höchstrichterlich geklärt. Wer ein Video im Netz veröffentlicht, so das Urteil zum Beispiel bei YouTube, der muss damit rechnen, dass es eine dritte Partei auf einer anderen Webseite einbindet. Das ist nach dem EuGH keine Urheberrechtsverletzung, da kein neues Publikum erreicht wird. Netz ist eben Netz, egal auf welcher Seite das Video ausgespielt wird. Allerdings bleiben weiterhin Fragen offen, denn das alles sieht ganz anders aus, Entschuldigung, wenn das Video ohne Zustimmung des Rechteinhabers hochgeladen wurde oder Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Und das Urteil macht jetzt nicht jedes Video prüffrei.
Da muss man schon mal husten, verstehe ich.
Ja.
Links und alle weiteren Infos zu den Medien und Meinungen aus dieser Woche gibt es auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Vielen Dank, Jochen Dreyer.
Bitteschön.
Das australische Netlabel Feral Media präsentiert uns das minimalistische, ruhige Album Distant von Travis Baird, der unter dem Namen FX Jim Musik veröffentlicht.
Das Album ist eine seltene, aber gelungene Mischung aus elektronischen und sehr einfachen instrumentierten Klängen, die sehr gut zur derzeitigen herbstlichen Stimmung passen, zum Beispiel mit dem Track Autumn Diary, also Herbst-Tagebuch.
Penny King, diary on end.
Breitbandbesprechung.
Seit Monaten sorgt die Terrororganisation IS, Islamischer Staat, für Schrecken in den Gebieten, in denen sie Krieg führt und Menschen tötet und hinrichtet und im Netz, in dem diese Tötungen in Propagandavideos benutzt und gezeigt werden.
Es ist eine Art viraler Werbekampagne mit dem Tod in Bildsprache und Produktion, Computerspielen und Filmen nachempfunden. Darüber ist in den letzten Wochen schon viel diskutiert worden.
Aber diese Videos werden immer weiterentwickelt zum immer professioneller instrumentierten Marketinginstrument. Sie sind, so schreibt der Autor Clemens Setz, in einem Artikel für Zeit Online, benutzerfreundlicher geworden.
Wir wollten von Clemens Setz wissen, was sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt und haben ihn deshalb interviewt. Unsere erste Frage, eine, die in dieser Diskussion immer mitschwingt, war jedoch, machen wir uns damit, dass wir die Videos des IS genau und ausführlich besprechen, eigentlich zum Teil der Propagandamaschine des Terrors?
Nein, überhaupt nicht. Denn die Aufklärung und die kritische Auseinandersetzung mit etwas dient nicht der Rekrutierung von Menschen. Es dient einer Verbreitung von einem kritischen Vokabular oder einem weniger allein und ängstlich und hilflos sein gegenüber einem gewissen Gegenstand. Und das ist nicht ein Mitschuldigwerden an einer Terrorpropaganda.
Sie schreiben in Ihrem Artikel, die Enthauptungsvideos des IS seien, ich sag's mal in Anführung, benutzerfreundlicher geworden. Was meinen Sie genau damit?
Das Wort benutzerfreundlich ist ein unangenehmes Wort und das soll nicht so klingen, als wäre der Mord an Menschen irgendwie benutzerfreundlich. Was es bedeutet, ist, dass die Macher des Videos vorhergesehen haben, welche Sehgewohnheiten das intendierte Publikum hat. Es gibt in dem, Flames of War, glaube ich, das ist das eine längere Video, da gibt es eine bestimmte Technik von Zeitlupe. Ich glaube, man nennt sie Heartbeat Slow Motion. Das kennen Sie sicher aus so Filmen wie Hurt Locker oder so, wenn plötzlich im Augenblick, wo ein Geschoss einschlägt, bleibt die Welt stehen und man hört so eine Welle geht durch und es wird auf Zeitlupe geschalten und man sieht so den Staub, der sich so von der Erde hebt durch die Druckwelle. Ja. Das wird da verwendet zum Beispiel. Das gab es vorher noch nie in einem Propagandavideo. Dann noch etwas anderes ist eben auch bei dem neuesten Video mit John Cantley ist das Mimikry von CNN-Reportagen und das selbstbewusste Herumgehen, das Herumdeuten. Die Bildästhetik ist hier einfach da übernommen. Ich finde das überhaupt nicht überraschend, dass die das verwenden jetzt. Also wenn sie es verwenden können, werden sie es verwenden. Und wenn sie Twitter verwenden können, werden sie Twitter verwenden. Und auch das Deep Web und Bitcoins und alles, was eben geschaffen wird.
Man könnte zusammenfassend sagen, in den Videos wird also eine Bildsprache, Ästhetik und Erzählstruktur zu eigen gemacht, die wir aus dem westlichen Kino kennen. Dazu kommen die Verbreitungs- und Aufmerksamkeitsmechanismen in sozialen Netzwerken, auch das im Westen gelernt. Die hohe Viralität wird erst dadurch ermöglicht. Könnte man also sagen, sich hinstellen und sagen, die westliche Welt der Wegbereiter für die perfekte Terrorpropaganda?
Es scheint mir so ein bisschen aus der Atmosphäre der ständigen Selbstbezichtigung westlicher Intellektueller zu kommen. Dieses, wir sind ja eigentlich die wahren Monster, die dieses Monster geboren haben. Oder unsere perverse Kultur, die den Rest der Welt kolonial ausbeutet, sind eigentlich schuld an dieser Art von Propaganda und an diesem Art von Terror. Ein Brocken Wahrheit ist natürlich in dem Fall ein Brocken geschichtlicher Wahrheit und auch gegenwärtiger, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem ist, glaube ich, die Perspektive eine unkluge und gefährliche auch. Vor allem, wenn es um militärisch-politische oder Terrorangelegenheiten geht.
Ein Phänomen ist auch, dass nicht wenige westliche Jugendliche sich dem IS anschließen wollen. Sind die Videos hier auch erfolgreich? Hat das eine Relevanz bei diesen westlichen Jugendlichen?
Was die Videos, die neuesten Videos, vielleicht nicht so sehr die Enthauptungsvideos, die eher andere Natur haben, aber vor allem der letzte mit John Cantley, der da so eine Berichterstattung macht. Er war eine Geisel, das weiß man ja von ihm. Und er hat auch vorher schon Berichte aus seiner Geiselhaft gemacht. Das, was da passiert, ist ja eine Art von, vielleicht auch ein bisschen hochgegriffenes Wort, Medienkritik aus der Sicht des Islamischen Staates an der westlichen oder an CNN und an anderen, die über den Krieg in Kobani berichten. Sie sagen, also CNN berichtet so, aber die Wirklichkeit sieht so aus. Warum funktioniert das? Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Berichterstattung häufig sehr chaotisch wirken. Zumindest auf Jugendliche oder auf Menschen, die noch nicht viele, viele Jahre gelebt haben und viel gesehen haben und auch ein kritisches Vokabular herausgebildet haben. Ich gehöre dazu, ich bin auch regelmäßig überfordert und verwirrt. Und Chaos ist, wie wir aus Game of Thrones wissen, wie Peter Baelish sagt, Chaos is a ladder, Chaos ist eine Leiter. Und an dem Chaos kann man emporklettern. Also diese Propaganda antizipiert verwirrte Menschen. Und nicht verwirrt, weil sie dumm sind, sondern weil es eben möglicherweise ein Defizit in Orientierung gibt in ihrer Kultur oder in ihrer Umgebung, vor allem in ihrer medialen Kultur.
Es gibt also die beiden Sachen, die jetzt herausgearbeitet wurden. Also einerseits diese Videos interessieren und zwar aus vielfältigen Gründen. Andererseits, es gibt diese Paralyse der eigenen Gesellschaft hier. Dass die Videos zu zensieren ist unmöglich, das Interesse daran zu verbieten auch. Wie sollen wir denn jetzt Ihrer Meinung nach mit diesen Videos umgehen oder sozusagen, um es ganz persönlich herunterzubrechen, wie soll ich denn persönlich oder wie sollen wir persönlich umgehen, wenn jemand in unserem Umfeld diese Videos teilt? Vielleicht unreflektiert sogar.
Ich habe einen Artikel darüber geschrieben und habe einfach ein bisschen was analysiert und Leute haben mir E-Mails geschrieben, ernsthaft gemeinte E-Mails, wo sie sagen, dass das auseinanderzulegen und zu analysieren ist noch viel schlimmer, als die Tat zu begehen, jemanden den Kopf abzuschneiden. Es gibt also Menschen, die diese Idee haben. Ja. Und ich kenne auch manche, denen habe ich das erzählt und die haben dann so mitgenickt. Und naja, okay, ja. Nein, absolut nicht. Nein, es zu verbreiten und darüber zu diskutieren, ist nicht schlimm, auch wenn es naiv ist und auch wenn Blödsinn gesagt wird. Es ist immer besser, als es zu verbieten und dann eine Mystifizierung zuzulassen und es irgendwie ins Deep Web zu drängen oder in irgendwelche merkwürdigen Diskussionsforen auf 4chan, wo dann Leute irgendwas damit machen.
Clemens Setz über die Werbevideos der Terrororganisation Islamischer Staat. Wir danken für dieses Gespräch.
Get the dirty job done. I'll take a red-headed woman. Black.
Southern City Lab ist eigentlich ein russisches Punk-Label. Die aktuelle Veröffentlichung von PK Jazz Collective hört sich aber deutlich experimenteller, psychedelischer und stellenweise auch elektronischer an, als man das eigentlich von so Rom-Punk erwarten würde.
Und namensgebend sowohl für das Album als auch den Track, den wir gerade gehört haben, ist das Klischee der geheimnisvollen, rothaarigen, grünäugigen Frauen, denen das PK Jazz Collective komplett verfallen scheint.
I decided to publish another PK.
Sie sind aber noch bei Breitband im Deutschlandradio Kultur und so hört sich leider eine kleine technische Panne an.
Der Beitrag, den es jetzt geht, der geht um Frauen ohne Hijab, also ohne das islamische Kopftuch. Denn das spielt eine wichtige Rolle natürlich in einigen Teilen des Irans. Bekommt man schnell Probleme mit offizieller oder selbsternannter Sittenpolizei, wenn man als Frau ohne Kopftuch auf der Straße unterwegs ist?
Als kürzlich Säureanschläge auf junge Iranerinnen in Isfahan verübt wurden, vermuteten Aktivisten dahinter sogar eine Terror- und Einschüchterungsmaßnahme für liberal gesinnte Frauen, die für sich Freiheitsrechte einfordern. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es zwar nicht, aber der Verdacht ist auch nicht auszuräumen.
Und gegen diesen Zwang, sich zu verstecken und zu verhüllen, will die Journalistin Mazi Alenijad mit ihrer Facebook-Seite My Stealthy Freedom, also meine geheime Freiheit, ein Zeichen setzen. Neben Videos von Demonstrationen sieht man dort vor allem selbst aufgenommene Fotos von Frauen ohne Kopftuch. Die selbstverfasste Geschichte dazu steht in der Bildbeschreibung.
Das Selfie als Symbol für Freiheit. Vom popkulturellen Netzphänomen zum politischen Protest. Bettina Conradi hat mit der Journalistin Mashi Alenijad über ihr Projekt und über die sozialen Medien als Stimme für die Stimmlosen gesprochen.
I decided to publish another picture of myself.
Ich entschied, ein Bild von mir auf meiner Facebook-Seite zu veröffentlichen. Autofahrend, ohne Kopftuch, in der Nähe meines Heimatortes im Norden Irans, erzählt Mazi Alenijad. Sie habe den Iranerinnen zeigen wollen, dass sie sich Freiheitsmomente schaffen könnten, heimlich. Dann habe sie gefragt, ob es im Leben ihrer Leserinnen ebenfalls solche Momente heimlicher Freiheit gäbe und ob sie diese Momente teilen wollten. Daraufhin wird Alenijad, wie sie sagt, mit Bildern bombardiert.
And I bombarded by pictures.
Dieses Foto habe ich als Zeichen des Protests gemacht. Letzte Woche haben mich die Brüder und Schwestern der sogenannten Moralpolizei auf die schlimmstmögliche Art verhaftet, nur weil ich ein paar Jeans getragen habe.
Ich habe dann angefangen, die Bilder auf der Seite My Stealthy Freedom zusammenzustellen, erzählt mir Alenijad.
My Stealthy Freedom. Azadiye Yavashaki Zanan dar Iran, which is in Persian.
Seit ich ein Kind war, hat man mir gesagt, niemand soll die Stimme eines Mädchens hören. Du darfst nicht lachen, du darfst nicht laut sprechen und du darfst nicht schreien. Psst, psst, ein Mädchen darf nicht schreien. Hier, zwischen all diesen Bäumen, fange ich an zu fliegen und schreie so laut wie all diese Stimmen in meinem Hals. Und ich lache aus der Tiefe meines Herzens. Und ich lache und lache und meine Stimme breitet sich aus im wunderschönen Wald von Abbas Abad.
Es gehe nicht darum, den Hijab oder religiös motivierte Kleidung grundsätzlich abzuschaffen, sagt mir Alenijad. Sie und die Frauen der heimlichen Freiheit wünschten sich nur eins: die Freiheit der Wahl.
And we're seeking for freedom of choice.
Es ist schwierig, den Hijab zu tragen und gleichzeitig Auto zu fahren. Du weißt nicht, worauf du achten sollst. Normalerweise mache ich das Kopftuch ab, während ich auf der Straße fahre. Neulich waren da ein Mann und sein Sohn in einem vorbeifahrenden Auto. Sie starrten mich an und schüttelten die Köpfe als ein Zeichen, dass ich ihnen leid täte. Ich hoffe auf den Tag, an dem niemand überrascht ist, unsere Freiheit zu sehen.
Alenijad ist dem iranischen Staatsfernsehen durch ihr Projekt offenbar so sehr ein Dorn im Auge, dass dort zu drastischen Mitteln gegriffen wurde, um sie zu diskreditieren. Sie habe sich in ihrer Exilstadt London unter Drogeneinfluss in der Öffentlichkeit ausgezogen, was sie letztlich zur leichten Beute von Gewaltverbrechern gemacht habe. Im Fernsehen hieß es, drei Männer hätten Mazi Alenijad vor den Augen ihres Sohnes vergewaltigt. Das sei eine große Lüge. Alenijads Antwort auf die Verleumdungen findet über YouTube statt. Singend und tanzend lacht sie an der Londoner U-Bahn-Station Temple, dem Ort ihrer angeblichen Vergewaltigung, in die Kamera. Hätte ich mit einem Artikel geantwortet, hätten sie mich nicht verstanden, sagt Aline Jad.
My real revenge was that.
Ihre wahre Rache sei es gewesen, zu zeigen, dass sie als Frau ohne Schleier in der Öffentlichkeit singen könne.
Without a scarf, here and be safe.
Mehr verlange sie gar nicht, als auch im eigenen Land stehen und singen zu können.
And I choose that song, which is like Sarzamine man khasta khasta az jafaoi Sarzamine man bi surud bi sadaoi. So that means my homeland, you are tired of these suppression.
Das hier ist mein vorgeschriebener Hijab, den ich verweigere. Hier stehe ich am Block des Verteidigungsministeriums. Weshalb kann ich als Frau nicht dieselbe Freiheit haben wie die Männer?
Für iranische Frauen ist Facebook wie eine Zunge, die überhaupt erst die Möglichkeit schaffe, ihre Wünsche auszusprechen, sagt Alinejad. Das erste Mal könnten diese Frauen die Erfahrung machen, nicht allein zu sein.
Ich bin eine 53-jährige Großmutter. Auf diesem Foto trage ich kein Kopftuch und verstecke mich auch nicht hinter dunklen Gläsern. Hier bin ich im Teheran Mellat Park, umgeben von Menschen. Zu fliegen ist die einzige Möglichkeit, den Käfig zu verlassen, in dem ich lebe. Es könnte sein, dass mein Leben nicht lang genug sein wird, um meinen Wunsch Realität werden zu lassen.
The one thing which upset me,
My Stealthy Freedom sei keine Spaßseite, betont Alinejad. Trotz der großen Aufmerksamkeit nehme die Frauen in ihren Augen aber kaum jemand wirklich ernst. Sonst müsste doch, so sagt sie, wenigstens einer der Journalisten nach den Frauen und ihren Rechten fragen, wenn er auf jemanden aus der iranischen Regierung treffe.
They don't take these women serious.
Bettina Conradi im Gespräch mit Masi Alinejad vom Projekt My Stealthy Freedom. Und damit sind wir am Ende der heutigen Breitbandausgabe angekommen.
Hier kommen gleich die Nachrichten und dann erwartet Sie unser Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt, wo es unter anderem um Wachsen und Schwinden, Reinhard Grebes Revue über zwei Frankfurts, gehen wird.
Und zum Abschluss gibt's noch Elektro aus Denver. The Resolution 5 aus Denver hat die EP The Mutual Condensation Act veröffentlicht und uns passend, nachträglich zu Halloween, darauf den Track No Vampires Allowed mitgegeben. Und wir sagen Tschüss.
Wir weisen vorher noch darauf hin, dass es natürlich alle Links zur Sendung, alle Musiken auf breitband.deutschlandradiokultur.de zu lesen, hören und runterzuladen gibt und verabschieden uns, wünschen ein schönes Wochenende. Tschüss.
Tschüss.